Ist die Einnahme von Melatonin gefährlich? Neueste wissenschaftliche Daten sagen möglicherweise ja. Und in dieser kurzen Episode erfährst du alle Hintergründe, die du wissen musst. Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Wenn ich Vorträge zum Thema Schlaf, Erholung, Recovery, Energielevel-Management halte, dann ist danach meistens eine Frage-Antwort-Runde vorgesehen. Und eine der allerhäufigsten Fragen, die ich seit Jahren immer wieder höre, ist: Chris, was hältst du von Melatonin? Und die Frage ist berechtigt und sie liegt auch auf der Hand, denn Melatonin hat extrem zugenommen in den letzten Jahren. In USA ist sie schon seit Jahrzehnten over the counter, wie man sagt, also ohne ein Rezept zu brauchen, erhältlich. Und in Deutschland ist das, ich habe nicht genau ein Datum im Kopf, aber ich würde sagen, in den letzten 5 bis 7 Jahren hat es massiv zugenommen. Die Argumentation ist hier typischerweise, dass kleinste Dosierungen, wir sprechen hier so von 1 Milligramm oder sowas, wohl keine negativen Auswirkungen haben. Aber natürlich kontrolliert niemand, wenn Menschen Nahrungsergänzungsmittel, wo Melatonin drin ist, sprich die in Drogeriemärkten, in Apotheken einfach frei verkäuflich sind, wie viele von diesen Mikrodosierungen sie tatsächlich nehmen. Und ich spreche mit Menschen, die mit 1 Milligramm angefangen haben. Sei es ein Sprühstoß, ein Gummibärchen, Pillen, gibt ja in verschiedensten Formen mittlerweile. Aber wie gesagt, niemand kontrolliert, ob man nur 1 Milligramm davon nimmt oder 8 mal 1 Milligramm. Und ich, wie gesagt, spreche viel mit Menschen, die tatsächlich mittlerweile bei einer Dosierung von 4, 5, 6, 7 oder noch mehr Milligramm täglich angekommen sind. Was ich auch beobachte, ist, dass die Menschen, viele Menschen, gibt natürlich Unterschiede, aber viele Menschen auch gar keine richtige Vorstellung haben, worüber wir bei Melatonin eigentlich sprechen. Und das sollten wir heute ändern. Die Fragen sind dann so oft eingebettet wie: Was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln wie Magnesium, Omega-3, Zink und Melatonin? So, und wenn man sich die einzelnen Punkte mal ansieht, dann merkt man ja, dass das ganz unterschiedliche Typen von Nahrungsergänzungsmitteln sind. Das eine sind Salze, das andere Fette und im Fall von Melatonin ist es eben ein Hormon. Und wir wissen von verschiedenen anderen Bereichen, dass Hormone sehr speziell sind und auch dementsprechend mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie typischerweise in ein sehr komplexes Konstrukt, wie so ein kleines Zahnrädchen, in ein Konstrukt von verschiedenen Hormonen eingebettet sind. Und dementsprechend die externe Zugabe an einer Stelle möglicherweise, und wir werden heute auf neueste wissenschaftliche Daten kommen, aber möglicherweise auch zu Implikationen und Folgeeffekten an anderen Stellen haben wird. Bevor wir jetzt zu diesen neuen Daten kommen, lasst uns mal kurz klären, was Melatonin eigentlich ist. Melatonin ist zunächst mal, oder die bekannteste, die prominenteste Funktion, die Melatonin hat, ist, dass es ein Schlafhormon ist, kann man ganz verkürzt sagen. Es ist also ein Hormon, was den zirkadianen Rhythmus mitsteuert, den Rhythmus der Wachaktivitäten, Schlafaktivitäten, den Hell-Dunkel-Rhythmus sozusagen mitsteuert. Und während viele Menschen glauben, dass Melatonin hilft, besser zu schlafen, ist es zunächst mal nur so, dass Melatonin hilft, einzuschlafen. Es ist also so, dass das offizielle Signal unserer inneren Körperuhr, dass der Landeanflug eingeleitet werden soll. Stellen wir uns vor, dass der Wachzustand das Fliegen eines Flugzeuges in Reiseflughöhe ist, 10.000 Meter ungefähr. Und dann gibt irgendwann der Kapitän, in unserem Fall die innere Körperuhr, das Signal: fertig machen zur Landung, wir wollen landen. So ist Melatonin zu verstehen. Das heißt, es gibt einen sogenannten, in der Fachliteratur sprechen wir von DLMO, Dim Light Melatonin Onset, DLMO. Und da steckt schon drin, auf welches Signal Melatonin vor allem reagiert. Und das ist Dunkelheit. Auf Dim Light in diesem Fall oder Dunkelheit. Es wird auch oft das Darkness Hormone genannt. Also Melatonin, genauer gesagt in der Zirbeldrüse, kriegt das Signal zu produzieren, wenn die Dunkelheit einsetzt. Und das war genau evolutionsbiologisch die Funktion, bevor es Elektrizität gab, bevor es diese Störfaktoren gab. Wenn die Sonne unterging, die Dunkelheit einkehrte, dann war dem Körper klar: okay, Landeanflug, fertig machen zum Schlafen. Und dann wurde Melatonin ausgeschüttet. Und das hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur darauf, ob wir schlafen, das hat Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel zum Beispiel. Wir wissen, dass die Insulinsensitivität sehr viel schlechter ist oder niedriger ist, wenn Melatonin ausgeschüttet wird. Also es sagt allen Systemen, allen Funktionen des Körpers, dass es jetzt Zeit ist, zur Ruhe zu kommen und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Das ist die eine Funktion. Eine zweite Funktion, die in den letzten Jahren vor allem für Interesse gesorgt hat, ist, dass wir mittlerweile wissen, dass Melatonin auch ein sehr starkes Antioxidant ist. Auch dieser Begriff wird sehr häufig genutzt. Oft verstehen Menschen noch nicht den ganzen Zusammenhang. Deshalb lass uns das hier mal kurz in den Kontext setzen. Wenn unsere Zellen Energie produzieren, Energie ATP, ATP ist eine Abkürzung für Adenosintriphosphat und die wird in unseren Zellen produziert, genauer gesagt in unseren Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zelle. Und bei diesem Energieproduktionsprozess entstehen Abfallstoffe. Man könnte, wenn man das mit einem Auto vergleicht, sagen, was im Auspuff hinten rauskommt, die Abgase. Das passiert auch, wenn wir Energie produzieren. Und das sind im Fall unserer Zellen nicht tatsächliche Abgase, sondern das sind freie Radikale. Diese freien Radikale sind Moleküle. Wenn man die ungestört lässt, dadurch, dass sie eine gewisse Ladung, eine gewisse elektrische Ladung in sich tragen, führen sie dazu, dass sie an anderen Stellen möglicherweise zu Zellschäden führen, zu Zellalterung führen und anderen Dingen. Deshalb haben wir das Interesse, diese freien Radikale zu neutralisieren und wieder einzufangen. Und genau diese Funktion übernehmen Antioxidantien. Die kann man über die Nahrung einnehmen, über verschiedene andere Quellen. Aber, und das ist jetzt eben wichtig, Melatonin ist auch, das ist eine zweite Funktion, das ist ein sehr potentes, sehr starkes, sehr effektives Antioxidanzmittel ist. Jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Das ist nicht das Melatonin, das wie das Schlafhormon in der Zirbeldrüse produziert wird, sondern das Melatonin, was als Antioxidant wirkt und quasi vor Ort die Abgase einfangen soll, wird tatsächlich in der Zelle, im Mitochondrium produziert. In der Literatur wird von sogenannter On-Site-Production gesprochen. Das heißt, vor Ort, wo dieses Kühlmittel benötigt wird, wird es auch direkt produziert. Und das hat nichts mit Dunkelheit zu tun. Im Gegenteil, das reagiert sogar auf bestimmte Lichtstrahlen, die auf die Mitochondrien tatsächlich einwirken. Das ist eine zweite Funktion und das ist auch so ein Grund, warum Menschen zunehmend glauben, dass es Sinn macht, extern Melatonin zuzuführen, weil es eben so eine wichtige Funktion für unsere Zellgesundheit hat, sprich diese Antioxidanzfunktion. Und es hat viele weitere Funktionen. Noch eine dritte, die ich noch hier erwähnen möchte, ist einfach, um darzustellen, wie viel größer dieses Hormon ist als nur diese Funktion der Einschlafhilfe. Und zwar: Bei Jugendlichen lässt sich feststellen, in dem Moment, wo das Baseline-Melatonin, also der Grundpegel dieses Melatonins, signifikant abfällt, in diesem Moment setzt die Pubertät ein. So, und ich sage das deshalb einfach, um zu verdeutlichen, an welchen anderen Stellen in unserem Körper und auch in unserer gesamten Entwicklung Melatonin eine Rolle spielt. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir in den nächsten Jahren noch weitere Anwendungsfälle sehen, wo Melatonin eine Rolle spielt, die wir bis heute noch gar nicht kennen. Das heißt, bis hierher eine Bitte: Unterschätzt Melatonin nicht dahingehend, dass es einfach nur in Anführungsstrichen ein Molekül ist, ein Hormon ist, was uns beim Einschlafen hilft, sondern es hat an verschiedenen Stellen im Körper noch weitere Funktionalitäten. So, und jetzt, wenn man eben versteht, dass Melatonin etwas sehr Positives, etwas sehr Hilfreiches ist, dann liegt die Hypothese natürlich nahe, ja okay, dann nehme ich es halt über eine Pille oder über ein Gummibärchen oder über einen Sprühstoß, wenn das denn so gut ist. So, und hier kommt eben jetzt der wichtige Punkt, dass wir Stand heute noch nicht wirklich sagen können, ob es mittel- bis langfristige negative Konsequenzen hat. Wir können klar sagen, wenn eine Person jetzt Melatonin zu sich nimmt, dann wird dieses Signal, es ist Abend, entsprechend gesetzt und dann hilft es den meisten Menschen, schneller einzuschlafen. Es gibt auch hier Nebenwirkungen, manche berichten von Kopfschmerzen, aber lassen wir diese Dinge jetzt mal außen vor. Wenn ich gefragt werde, wie ich dazu stehe, dann sage ich immer, wir können Stand jetzt noch nicht mit Gewissheit sagen, dass es mittel- bis langfristig keine negativen Konsequenzen hat. So. Jetzt kommen aber die ersten Daten, die in diese Richtung tendieren. So, und ich möchte einen Datensatz, der sehr kurzfristig rausgekommen ist. Wir reden hier von November 2025. Und zwar ist das noch keine Studie. Da müssen wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen, wie der wissenschaftliche Publikationsprozess funktioniert. Das ist ein Abstract, wie man im Englischen sagt, also eine Zusammenstellung, eine Mitschrift von einer Fachkonferenz der American Heart Association. Also eine Assoziation, wo es um Herzgesundheit geht. Und der Titel dieses Exzerpt, dieses Abstraktes ist Effect of Long-Term Melatonin Supplementation on Incidence of Heart Failure in Patients with Insomnia. Also frei übersetzt, der Effekt von einer langfristigen Melatonin-Supplementierung, also Zuführung, auf die Vorfälle von Herzinsuffizienz bei Menschen, die Schlafstörungen, die Insomnie haben. Und diese Studie ist, wie ich finde, methodisch sehr solide. Ich werde gleich noch zu den Einschränkungen kommen, die man da kritisieren kann, aber jetzt erstmal von den Fakten her. Das ist eine Analyse, die mit über 130.000 Menschen gemacht wurde. Diese Menschen wurden über einen Zeitraum von 5 Jahren analysiert und es gab 2 Gruppen. Die eine Gruppe wurde in diesem Abstrakt, in diesem Experiment Melatonin-Gruppe genannt. Da waren Menschen drin, die mindestens 1 Jahr oder länger regelmäßig Melatonin zu sich genommen haben. Das war nicht eine standardisierte Menge, das ist auch ein Kritikpunkt, dass man das jetzt nicht genau festlegen kann, aber eine relevant hohe regelmäßige Melatonineinnahme 1 Jahr oder länger. Das war die Melatoningruppe. Die andere Kontrollgruppe hat kein Melatonin genommen. So. Und die Ergebnisse aus dieser Analyse sind, wie ich finde, spektakulär. Denn was hier gezeigt werden konnte, ist, dass die Melatoningruppe ein um 89% höheres Risiko für Herzinsuffizienz hat. So, Herzinsuffizienz, jetzt müssen wir präzise sein, ist kein Herzinfarkt. Das heißt nicht, dass das Herz stehen bleibt. Es bedeutet erstmal nur, dass das Herz nicht mehr seine natürliche Funktion einnehmen kann. Das kann sein, dass die Pumpe, das Herz pumpt ja Blut, dass die einfach nicht mehr häufig genug pumpt, dass sie nicht mehr effektiv genug pumpt, also dass die Funktion, die das Herz eigentlich im gesunden Zustand einnehmen soll, so nicht mehr funktioniert. Das ist Herzinsuffizienz. 89% höheres Risiko bei den Menschen, die 1 Jahr oder länger regelmäßig Melatonin konsumiert haben. Zweite Erkenntnis war, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen mit dieser Herzinsuffizienz daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, war 3,5 Mal höher. Ich wiederhole das nochmal. Menschen, bei denen diese Herzinsuffizienz so ausgeprägt war, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, war 3,5 Mal höher. Und die dritte Erkenntnis, die hier festgehalten werden konnte, ist, dass die Gesamtsterblichkeit, das ist ein Fachbegriff, den es in der Wissenschaft gibt, im Englischen sprechen wir von All-Cause Mortality, also die Sterblichkeit aus allen möglichen Gründen, also nicht nur Herz-Kreislauf-Themen in diesem Fall, sondern alle Gründe zusammengenommen, All-Cause Mortality, war in der Melatonin-Gruppe fast doppelt so hoch. Auch das finde ich sehr bemerkenswert. So. Das sind jetzt sehr signifikante Daten. Jetzt kommen wir direkt dazu, wie die einzuordnen sind, was auch Kritikpunkte sein können. Denn es ist eine Studie, die, glaube ich, zu sehr viel Aufsehen führen wird. Und deshalb müssen wir uns da auch die Kritik ansehen. Also zum einen war es eine sogenannte Beobachtungsstudie, wie man sagt. Also man konnte nur eine Assoziation bisher feststellen. Das heißt, man hat gesehen, die Menschen, die diese Melatonin-Einnahme über einen regelmäßigen Zeitraum hatten, bei denen konnten diese genannten Effekte festgestellt werden. Es konnte aber aufgrund des Studiendesigns, dafür sind andere Studien notwendig, kein Ursache-Wirkungszusammenhang festgestellt werden. Und das ist wichtig. Nur weil man hier bestimmte Ausprägung mit bestimmten Verhalten in Kombination beobachtet, heißt noch nicht zwingend, die Wahrscheinlichkeit ist relevant, aber es heißt noch nicht zwingend, dass es auch der tatsächliche Grund ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass hier wurden Menschen mit Schlafstörungen analysiert. Es könnte sein, dass die, die Melatonin genommen haben, zum Beispiel sehr viel ausgeprägtere Schlafstörungen haben und dass das der Grund dann für die genannten Effekte ist. Es könnte auch sein, dass Schlafapnoe, was bei Menschen mit Schlaflosigkeit häufig im Kontext steht, dass das ein Grund für zum Beispiel die höhere Gesamtmortalität sein könnte. Also es gibt noch ein paar weitere Variablen, die mögliche erklärende Faktoren sein könnten. Und dennoch steht diese Studie so erstmal auch von sehr seriösen Wissenschaftlern im Raum und damit darf man sich darüber Gedanken machen. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High-Energy-Club habe und für diesen High-Energy-Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High-Energy-Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Das ist auch deshalb interessant, denn es gab in der Vergangenheit auch schon Studien, auch schon Meta-Analysen, sprich Analysen, die verschiedene Studien aggregiert haben, wo gerade für das Herz-Kreislauf-System eine tendenziell positive Auswirkung von Melatonin-Supplementierung, also Zugabe, festgehalten wurde. Das heißt, wir sind da an einem ganz spannenden Punkt jetzt in dieser Forschung, wo es teilweise widersprüchliche Datensätze gibt. Aber es gibt so ein schönes Zitat aus der Longevity-Diskussion unter Wissenschaftlern, das sagt, when it comes to longevity, you don't want to be in the control group. So, also der Witz dahinter ist, dass man durch eigenes Verhalten tunlichst sich nicht in die Gruppe setzen sollte, die, wenn man später mal in 5, in 10, in 15 Jahren bessere Daten hat, dass vielleicht dann rauskommt, dass man genau in dieser Risikogruppe war. Und das ist tatsächlich hier jetzt ein relevantes Szenario. Millionen von Menschen eben auch durch die sehr einfache Verfügbarkeit, auch durch das, ich sag mal, sehr runtergespielte Risikoprofil, weil man es einfach als normales Nahrungsergänzungsmittel wie Magnesium teilweise behandelt und auch von Ärzten höre ich immer wieder von den Menschen, mit denen ich arbeite, dass die Ärzte das proaktiv empfehlen, das auch dauerhaft zu nehmen. So, und wie gesagt, das könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, dass wir, wenn mehr Studien dieser Art gemacht werden, die auch methodisch nochmal eher in einen Ursache-Wirkungszusammenhang gehen, dass es dann sein kann, dass viele, viele Menschen enttäuscht sein werden, weil sie die Zeit eben nicht zurückdrehen können. Sie sitzen dann auf einer Historie von 5, von 10, von 15 Jahren regelmäßiger Melatoninsupplementierung und dementsprechend ist hier zumindest Aufmerksamkeit geboten. So, ich sagte jetzt, das ist noch keine offizielle Studie. Das ist ein Abstract, eine Zusammenstellung von einem Vortrag, der auf einer Konferenz gehalten wurde. Dieses Abstract wird jetzt in ein Studiendesign gegossen und es durchläuft einen sogenannten, im Englischen heißt das Peer-Reviewed Prozess. Das bedeutet, das ist sozusagen der wissenschaftliche Standard. Bevor eine Studie in einem namhaften Journal veröffentlicht wird, gucken unabhängige Wissenschaftler da drauf, gucken kritisch drauf, gucken, wie die Methodik ist, was da vielleicht für Lücken sind. Das heißt, dieser Schritt hat noch nicht stattgefunden. Das wird noch ein paar Monate dauern. Ich wollte hier trotzdem, weil das auch der Anspruch des Auf- und Ab-Podcasts, nicht immer zu warten, bis das Ganze in den Annalen erscheint, sondern wirklich an der Speerspitze der Forschung zu sein. Und das ist jetzt, wie gesagt, was wenige Wochen überhaupt erst auf dem Markt ist. Also auch das eine Einschränkung. Ich persönlich, als ich die Studie gesehen habe oder diesen Abstract gelesen habe, bin mir sehr sicher, dass sie auch in einem Journal veröffentlicht wird. Es ist aber trotzdem möglich, dass das vielleicht nicht der Fall sein wird, werde ich auf jeden Fall beobachten und hier entsprechend auch kommentieren. Zurück zur Frage, was halte ich von Melatonin? Und hier gebe ich die Antwort, die ich auch nach meinen Vorträgen gebe. Meine Philosophie, und das gilt nicht nur für Melatonin, sondern für alle Dinge, die man potenziell durch Supplemente, durch irgendwelche möglichen, in Anführungsstrichen, Abkürzungen nehmen kann, ist immer Behavior first. Das heißt, Verhalten zuerst. Was meine ich damit? Wenn unser Körper gesund ist, und das ist er in den allermeisten Fällen von den Menschen, die Zirbeldrüse ist fähig, Melatonin zu produzieren. Und wenn das der Fall ist, dann ist meine erste Empfehlung immer, zunächst das zu tun, sprich in diesem Fall dem Körper die richtigen Signale zur richtigen Zeit zu geben, dass der Körper es von sich aus auch tut. Nur wenn das nicht funktionieren sollte, wenn man, wie gesagt, die Zirbeldrüse das nicht richtig produzieren kann, das wäre ein Anwendungsfall. Wenn wir das 60. Lebensjahr überschritten haben, dann reduziert sich das natürliche Melatonin-Level typischerweise. Da kann man über eine dauerhafte Supplementierung unter ärztlicher Betreuung nachdenken. Oder auch in so ganz seltenen Ausnahmefällen, wenn man zum Beispiel Jetlag hat, dass man die innere Körperuhr unterstützen möchte, dabei in eine neue Zeitzone zu finden. Aber da reden wir von, je nachdem, was man auch beruflich macht, vielleicht einmal im Quartal, einmal im Monat maximal. Aber ich persönlich, wenn ihr meine Meinung dazu hören wollt, würde dringend davon abraten, täglich sehr regelmäßig Melatonin zu sich zu führen. Denn wie gesagt, das ist ein Hormon und Stand heute kann niemand sagen, was es zum einen auf die eigene Hormonproduktion und auf das ganze hormonelle Gebilde für Auswirkungen hat. Und wie eben diese Datensätze jetzt zeigen, ist auch nicht ganz klar, ob es auf bestimmte andere Systeme eben eher negative Effekte hat. Auch Tierstudien führen in die Richtung, dass es an verschiedenen Stellen im Körper zu Effekten führen kann, die wir nicht unbedingt wollen. Jetzt kann man Tierstudien nicht immer direkt auf Humanstudien, also auf menschliche Ergebnisse überleiten. Aber auch da bin ich mir sehr sicher, gerade wo die Industrie jetzt so stark wächst und es einfach global zu einem großen Risiko wird, wenn Menschen regelmäßig signifikante Mengen Melatonin zu sich nehmen, dass wir da in den nächsten Monaten und Jahren noch auf sehr viel mehr valide Studien werden zugreifen können. Ich werde das Ganze sehr eng verfolgen und jeder, der jetzt Melatonin regelmäßig nimmt, würde ich wirklich dringend empfehlen, das Ganze runterzufahren, bis hin zu auszuphasen. Es gibt so viel bessere Methoden, um runterzukommen, um dem Körper zu sagen, wie man einschlafen kann. Viele haben wir hier schon besprochen. Auf meiner Website findet ihr Themen. In meinem neuen Buch werdet ihr Themen finden, wie wir der inneren Körperuhr ohne Pillen, ohne Spray, ohne Gummibärchen auf eine sehr einfache Art zeigen, wann es Zeit ist, Melatonin zu produzieren, wann es auch Zeit ist, Melatonin wieder runterzufahren. Und da können wir uns sicher sein, dass es völlig ohne Nebenwirkungen und auf die natürlichste Art der Welt funktioniert. Und wenn der Tag wenn die innere Körper gut versteht, wann Tag ist, wann Nacht ist, dann können wir auch das Auf und Ab unseres Lebens mit sehr viel mehr Energie, sehr viel mehr Gelassenheit und sehr viel mehr Souveränität meistern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Episode auch Menschen weiterleitet, wo ihr entweder wisst oder vermutet, dass diese Menschen sich auch mit dem Thema Melatonin beschäftigen oder das regelmäßig konsumieren. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass wir da einen kritischeren Blick drauf setzen und nicht einfach das, was uns in Drogeriemärkten, in der Apotheke, in der Fernsehwerbung einfach versprochen wird oder vorgehalten wird, dass wir das unreflektiert nutzen. Denn ich weiß, viele Menschen haben ein Problem mit Einschlafen, mit Durchschlafen, mit Erholung. uns am Schlafen. Aber die Lösung ist in den allerseltensten Fällen, irgendein Spray oder ein Gummibärchen zu nehmen, sondern wie gesagt, da gibt es viel, viel schönere Methoden. Vielen, vielen Dank. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das kommentiert auf Spotify, auf YouTube. Wenn ihr, falls noch nicht gemacht habt, den Auf- und Ab-Podcast bewertet. Denn je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben, desto besser können wir diese Show machen, desto spannendere Gäste kann ich hier einladen und desto größeren Mehrwert können wir hier abliefern. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken. Wir wurden jetzt wieder von Spotify zu einem Top 1% Videopodcast ausgezeichnet und viele weitere. Wir sind der Podcast, der zu den 99% gehört, die am häufigsten geteilt wurden, am häufigsten kommentiert wurden, die größte Durchhörquote haben und so ganz viele Dinge, die wir wirklich spannend finden. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr macht es zu diesem Format und wir werden auch im neuen Jahr alles Mögliche tun, damit wir nicht nur genauso gut bleiben, sondern mit jeder Episode möglichst ein kleines bisschen besser werden. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören.